Lasst uns diesen Gottesdienst beginnen, indem wir gemeinsam Lied 344 anstimmen. Lied 344. Ich brauch dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Und wir wissen, er hat sich noch nicht geändert. Wenn wir nur glauben können, wie die Schrift sagt, dann können wir die Wunder Gottes sehen. Und wir haben viel Grund, ihm zu preisen und die Ehre und die Anbetung darzubringen. Paulus schreibt ja an die Epheser im ersten Kapitel von Vers 3, uns allen ja sehr bekannt dieses Wort, aber trotzdem möchten wir es mit diesem Gottesmann aussprechen und zur Ehre des Herrn sagen. Er sagt hier, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat. Ihr Lieben, er wird es nicht noch tun, er hat's getan. Glauben wir das alle? Oh, da können wir alle ein Amen dazu sagen. die wir den Segen Gottes erlebt haben, die wir seine Macht erlebt haben, wir können sagen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat. Wie wunderbar! Denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollen, und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in den Geliebten erwiesen hat. In diesem haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns durch Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. In ihm sind wir nun auch des verheißenen Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Bis dahin dieses teure und wunderbare Gotteswort. Ich glaube, wenn wir dieses Wort lesen, dann erfreut es unsere Herzen und wissen, dass wir teilhaben dürfen mit all den Heiligen, die vor uns waren, an diesem verheißenen Gut, das auch wir in unseren Tagen aus Gnaden mitnehmen oder Anteil haben dürfen. Und dafür sind wir so froh und so dankbar und wollen unseren Gott die Ehre und den Lobpreis und die Anbetung darbringen. Wir sind ja sein Volk. Brüder und Schwestern, wenn wir es nicht tun, wer soll es dann tun? Wir sind sein Eigentum, so haben wir es gelesen. Und darum können wir nicht anders als unseren Gott die Ehre und die Anbetung darbringen. Gemeinsam können wir unsere Stimmen erheben, wie vielleicht jene in jenen Tagen es mit Paulus gemeinsam getan hatten. Und sie haben Gott die Ehre gegeben für die Rettung, für die Erlösung, für das vergossene Blut, ja für alles, was ihnen aus Gnaden zuteil geworden ist. Auch wir können Gott dafür danken, dass er uns gerufen hat, von Osten, von Westen, vom Süden und vom Norden, und hat uns dazu bestimmt, in sein Reich einzugehen. Ist das nicht eine besondere Gnade, ihr Lieben? Ihm sei die Ehre und der Lobpreis. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für den mächtigen Segen, den du uns auch in diesen Tagen hast zuteil werden lassen. Wir danken dir besonders auch für das Wort, für die Offenbarung, die du geschenkt hast. Herr, wir wussten nicht, was uns zuteil werden wird, aber nun dürfen wir schauen, Herr, was du alles für uns bereitet hast. Denn in ihm hast du uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt. O Herr, wer sind wir? Wenn wir auf uns schauen, dann sehen wir uns, Herr, für nicht würdig an. Aber du hast den Preis bezahlt. Du hast uns erlöst. Du hast uns frei gemacht. Wir gehören dir an. nicht nur für die Zeit, sondern auch für die Ewigkeit, Herr. Deinem Namen sei die Ehre und der Lobpreis und die Anbetung. Treuer Gott, du hast uns bis zu dieser Stunde immer gesegnet, hast zu uns geredet durch dein Wort. O Herr, wir danken dir für die kostbaren Segnungen und für die Gemeinschaft, die wir miteinander und mit dir haben dürfen. Deinem Namen sei die Ehre. Wir bitten dich, treuer Herr, nimm alles aus unserer Mitte, was dich nicht meint, was dich nicht wohlgefällig ist. Lass uns, Herr, mit offenen Herzen, mit offenen Augen und mit offenen Ohren, Herr, hier sitzen, Herr, um das aufzunehmen, was du, o treuer Gott, uns zu sagen hast, durch dein teures und heiliges Wort. Ich bitte dich, segne die Zuhörer und segne die Redner, o Gott. Schenk Gnade meinem Bruder, besonders hier, an dieser Stelle, Herr. Und wir bitten dich, Herr, nicht nur für uns, sondern für dein gesamtes Volk, überall an allen Orten, die vielleicht einsam sein mögen, Herr, und auch für alle Kranken, o Herr, die sich dafür bitte empfohlen, o Herr. Du kannst dich beweisen als derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wir möchten dir auch besonders Bruder Geiler hinlegen. Du kennst und weißt alles, wie es um ihn bestellt ist. Aber wir vertrauen dir, Herr. Du bist der große Arzt und du bist der große Helfer. Du kannst dich in dieser Stunde offenbaren, Herr, dass dein Name verherrlicht wird. Preis sei dir dafür, Ruhm und Anbetung. Herr, deine Hand ist noch nicht so kurz, dass sie nicht helfen könnte. Nein, Herr, du bist der große Helfer in jeder Lage. Herr, darum geben wir dir die Ehre und den Lobpreis und die Anbetung in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns, die Sänger möchte ich bitten. Und dann anschließend wird das Wort durch Bruder Frank gebracht.
Dass wir hier sein dürfen, sein Wort zu hören und uns neu segnen zu lassen. Wenn Worte Gottes gelesen werden und Lieder gesungen werden, dann steigt in uns ein ganz großes Verlangen auf, dass all diese Worte göttliche Realität in uns werden möchte. Dass wir sie nicht nur betrachten und daran denken, dass andere erlebt haben, was wir lesen, sondern daran, dass wir, du und ich, all diese biblischen Erlebnisse mit Gott gemacht haben würden. Ohne dem geht sowieso nicht. Wenn Gott einen Weg gemacht hat, um uns in die Herrlichkeit zu nehmen, dann müssen wir ihn so beschreiten, wie ihn all unsere Brüder und Schwestern am Anfang beschritten haben. Dann müssen wir diesen gleichen Weg, dieselben Erlebnisse, dieselben Auswirkungen, die gleiche Bestätigung, dann muss alles genau übereinstimmen. Und wir sind ehrlich genug und sagen, bekennen es, der lehrmäßige Teil, der stimmt. Der stimmt hundertprozentig. Aber mit dem Glauben, mit dem Erleben, indem wir Gott bei seinem Wort nehmen und ihn für treu erachten, dass er sich selbst nicht verleugnen kann, sondern zu jeder Verheißung stehen muss, um Gott zu bleiben und wahrhaftig zu sein. Aber ehe sich Gott offenbaren kann und ehe sein Wort so bestätigt werden kann, muss in uns allen die Überzeugung kräftig werden, dass Gott es erstens verheißen hat und zweitens, dass er es tun möchte und tun wird. Das muss einfach so sein, wenn wir mit der Belehrung zufrieden sind, wird nicht mehr kommen können. Wenn wir dann aber hungern und dürsten, dann muss Gott diesen Hunger und diesen Durst stillen. Anders geht es nicht. Und so verbinden wir mit den Versammlungen an diesem Wochenende den Wunsch und die Bitte zu Gott, in uns ein solches Verlangen zu wirken, damit er die Verheißungen einlösen und das schenken kann, was er verheißen hat. Ihr wisst ja, wenn man in die Länder reist, die nicht so zivilisiert sind, vielleicht nicht so viel wissen, wie wir allgemein oder aus der Schrift, dann fällt der Glaube diesen Menschen so leicht. Eine Predigt genügt und der Geist Gottes wirkt und Hunderte werden erfasst, Tränen fließen, der Geist Gottes bewegt die Herzen und den Mund und alles, was bewegt werden kann. Warum? Weil die Menschen einfach in ihrem Glauben annehmen, was ihnen dargereicht wird, und sie rechnen damit, dass Gott sein Wort erfüllt. Je einfacher wir glauben können, umso gewaltiger kann Gott sich offenbaren. Dann fragen wir uns, was ist biblischer Glaube? Wie sieht er aus? Wie kann man ihn beurteilen? Wie kann man überhaupt wissen, wo dieser Glaube ist? Und ich meine, darüber kann man keine Predigt halten. Das muss jedem Einzelnen von Gott ins Herz hineingelegt werden. Von Abraham lesen wir, er glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dann können wir doch klar und deutlich sagen, wenn wir Gott glauben, wenn wir die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, von Herzen glauben, dann muss Gott auf der gleichen Grundlage des gleichen Glaubens uns das zur Gerechtigkeit anrechnen. Und wenn wir gerecht geworden sind vor Gott durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, dann müssen die Verheißungen, die uns durch ihn geschenkt worden sind, in ihm und durch ihn ihre Erfüllung finden. Ich werde mich gleich an das Wort anschließen, möchte aber nur ganz kurz auf die Frage eingehen, die vor dem Gottesdienst von einem Bruder erwähnt wurde, und ich war ein bisschen überrascht, sie zu hören, und bin nicht ganz darauf vorbereitet, aber ich habe das Siegelbuch mitgebracht und werde schnell daraus lesen. Es war die Frage über die 144.000. Wir haben das an dieser Stätte oft genug durchgenommen, und ich glaube nicht, dass darüber ein Zweifel bestehen kann. Aber wir haben volles Verständnis, wenn irgendjemand darüber eine Frage hat. Und sie lautete wohl, ob nun Offenbarung 7 von 1 bis 8 bereits erfüllt ist. Und da muss man sehr klar und auch deutlich sagen, es ist nicht erfüllt. Es kann nicht erfüllt sein, weil die 144.000 ja erst durch den Dienst der beiden Propheten nach Entrückung der Brautgemeinde herausgerufen und demzufolge erst dann versiegelt werden können. Natürlich ist ja die ganze Heilsgeschichte in der Heiligen Schrift schon so verfasst, als sei sie Vergangenheit. Und ich möchte dazu, nur um den Vergleich zu geben, es gehört nicht zum Thema, aber wohl dazu geeignet, um es uns vor Augen zu führen. Ich lese einfach Offenbarung 19 von Vers 1. Danach hörte ich ein Getön, das klang wie der laute Jubel einer großen Schar im Himmel, die im Himmel riefen, Halleluja, das Heil, die Herrlichkeit und die Kraft gehören unserem Gott, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Buhlerin gerichtet hat, die mit ihrer Unzucht die Erde verstörte. Und das Blut seiner Knechte hat er an ihr gerecht. Schon Vergangenheit, bei Gott schon geschehen, liegt aber noch in der Zukunft. Wenn wir weiterlesen von Vers 6, dann hörte ich ein Getön, das klang wie der Jubel einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Krachen starker Donnerschläge, als sie riefen, Halleluja, der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Er hat sie noch nicht angetreten. Hier schon als vollendete Tatsache dargestellt. 2000 Jahre sind fast vergangen und dieses Wort ist noch nicht erfüllt. Jetzt Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Vor fast 2000 Jahren, schon als vollendete Tatsache ausgesprochen, bis heute noch nicht Realität geworden. Aber wenn die Zeit erfüllt sein wird, dann geschieht es. Es heißt weiter von Vers 9, dann sagte er zu mir, schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Weiter sagte er zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Da warf ich mich ihm zu Füßen nieder, um ihn anzubeten, aber er sagte zu mir, nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu nämlich, das ist der Geist der Weissagung. Ich lese aus Offenbarung Kapitel 11, den 15. Vers. Und ich könnte zig Verse in der Offenbarung lesen, die das Heilsgeschehen schon als vollendet und in der Vergangenheitsform gefasst wiedergeben. Und trotzdem ist es noch in Zukunft. Offenbarung Kapitel 11. Vers 15. Nun stieß der siebente Engel in die Posaune, da ließen sich laute Stimmen im Himmel vernehmen, die riefen, die Königsherrschaft über die Welt ist an unseren Herrn und seinen Gesalbten gekommen.
Und wird als König in alle Ewigkeit herrschen. Hier wird schon ausgesprochen, die Königsherrschaft über die Welt ist an unseren Herrn und seinen Gesalbten gekommen. Damals fragten die Jünger ihren Meister, richtest du zu dieser Zeit das Königreich für Israel wieder auf? Und sagte, euch gebührt es nicht zu wissen, Zeit und Stunde, die der Vater vermöge seiner eigenen Machtvollkommenheit sich selbst behalten oder vorbehalten hat. Aber wir sehen, es wird einfach schon heilsgeschichtlich als geworden, als erfüllt, als schon existent verkündigt. Vers 17. Mit den Worten, wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der da ist und der da war, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Ist schon im Worte Gottes als geschehen dargestellt. Wir begreifen deshalb alle ganz genau, dass Johannes auf die Insel Patmos, ja um des Wortes Gottes willen, um des Zeugnisses Jesu willen, um des gesamten prophetischen Heilsratschlusses willen, dorthin gebracht worden ist, damit er im Geiste all diese Dinge schauen konnte und sie niederschreiben. Und wir können uns darauf verlassen, dass nicht ein Ausspruch unerfüllt bleiben wird. Der Herr wird seine Königsherrschaft antreten. Das Hochzeitsmahl wird stattfinden. Die Braut wird singen und spielen. Alles, was hier, wo immer es stehen mag, es wird sich erfüllen, so wie Gott es hier in seinem Worte hat sagen lassen. In Offenbarung 4, Vers 1 und 2 ist wohl der Hinweis dazu, besonders Vers 1, es genügt vielleicht. Hierauf hatte ich ein Gesicht. Ich sah, wie eine Tür im Himmel offen stand. Und die erste Stimme, die ich wie Posaunenschall mit mir hatte reden hören, rief mir zu, komm herauf, hierher, so will ich dir zeigen, was hernach, oder andere Übersetzung, was in Zukunft geschehen muss. Sogleich geriet ich durch den Geist in Verzückung. Johannes war auf der Insel Patmos, aber im Geiste wurde er in den Himmel versetzt. Und sah die Dinge aus göttlicher Sicht. Und wenn uns gesagt wird, dass wir mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt in Christus vorhanden ist, gesegnet worden, dann müssen wir die Dinge, die Gott uns geschenkt hat, aus göttlicher Sicht betrachten und nicht anders. Wisst ihr, dass wir sogar einander aus der Sicht Gottes sehen müssen? Kann Gott von unten nach oben schauen? Er ist oben. Er muss auf uns herabschauen. Und wie geschieht das? Er kann uns nicht anders sehen als durch Golgatha. Es ist unmöglich für ihn, an Golgatha vorbeizuschauen und dich und mich eines Blickes würdigen. Unser Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und dieser Bund geschah auf Golgatha. Wenn Gott dich und mich ansieht, dann durch Christus und in Christus und mit Christus durch Golgatha. Nicht anders. Und da sieht er uns als Versöhnte, als Begnadigte, als nach Hause gebrachte, mit Gott verbundene Menschen. Wollen wir das, was auf Golgatha geschah, doch nicht geringschätzig erachten und vielleicht mit eigener Gerechtigkeit den Weg Gottes gehen zu wollen? Wir möchten heute Abend uns dessen bewusst werden, dass es genügend Menschen gibt, die alle selig werden wollen, aber auf ihrem eigenen Wege. Warum steht im Hebräerbrief von dem neuen, lebendigen Weg, den Gott uns durch das Fleisch, durch den Herrn, durch die Darbringung des Fleisches, Leibes eröffnet hat, dass wir darauf gehen sollen, ja gehen müssen, um das Ziel zu erreichen? Nun, diese Frage mit den 144.000. In Offenbarung 7 steht ja in Vers 2 von dem Engel vom Sonnenaufgang kommend, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte, und von den vier Engeln, die den Auftrag hatten, Unheil auf der Erde anzurichten und auf dem Meer. Und es ertönte eine laute Stimme. Ich lese jetzt Vers 3. Richtet kein Unheil auf der Erde und auf dem Meer und an den Bäumen an, bis wir die Knechte unseres Gottes mit einem Siegel auf ihrer Stirn bezeichnet haben. Dieses Wort hat nichts mit irgendeinem Taifun zu tun, der über die Philippinen brauste, ehe ich dahin kam, oder mit irgendeiner Katastrophe, die seit Jahrzehnten irgendwo niedergegangen ist, Verwüstung anrichtete und Völker heimsuchte. Hier wird von dem Abschnitt der Trübsal gesprochen, nämlich von der Zeit, wo die Gerichte Gottes, die Gerichte, die hier in diesem Buch Gottes für die Zeit angekündigt wurden, in der Zeit geschehen werden. Und da muss ich ja nun notgedrungen ein wenig weiterlesen, denn es heißt hier speziell, richtet kein Unheil auf der Erde und am Meer und an den Bäumen an, bis wir die Knechte unseres Gottes mit einem Siegel auf ihrer Stirn bezeichnet haben. Ihr werdet sehen, dass nicht einmal das erste Posaunengericht geschehen kann, es sei denn, die 144.000 sind versiegelt. Offenbarung Kapitel 8, Vers 7. Und der erste Engel stieß in die Posaune. Da entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Da verbrannte der dritte Teil der Erde und der dritte Teil der Bäume verbrannte und ebenso alles grüne Gras. Dieses, was wir eben gelesen haben, kann nicht geschehen, es sei denn, die Versiegelung der 144.000 hat vorher stattgefunden. Wenn wir über die Wehen und über die Dinge lesen, die in der Endzeit geschehen sollen, dann ist dort von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Erdbeben, von Hungersnöten und von Katastrophen jeder Art die Rede. Und sie geschehen auch in unserer Zeit. Aber all diese Dinge sind noch nicht die Erfüllung der direkten Posaunengerichte oder Zornschalengerichte, die ausgegossen werden, nachdem die Braut des Lammes entrückt und die 144.000 versiegelt worden sind. Aus dem Siegelbuch lese ich von Seite 41. Während dieser Trübsalszeit, nachdem die Braut herausgerufen worden ist und die übrige Gemeinde durch die Trübsal geht, werden die 144.000 durch die beiden Zeugen von Offenbarung 11 herausgerufen. Ganz deutlich, in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift, auf Seite 42 steht: Doch habt ihr bemerkt, als er sich seinen Brüdern offenbaren wollte, sah er den kleinen Benjamin, der geboren wurde, nachdem er weggegangen war. Er repräsentiert die Juden, die 144.000, die gerade jetzt gesammelt werden, seit der Zeit, als er diese Erde verließ. Josef schaute auf Benjamin und sein Herz drohte zu brechen. Sie wussten nicht, dass er Hebräisch sprechen konnte. Er sprach zu ihnen durch einen Übersetzer. Er handelte wie ein Ägypter. Und als er sich ihnen zu erkennen geben wollte, sah er unverwandt auf den kleinen Benjamin. Denkt euch, er ließ seine Frau zurück. Sie blieb im Palast, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Nachdem Jesus von seinem eigenen Volk abgelehnt wurde, erwählte er sich eine Braut aus den Heiden. Und er wird sie von hier in den Palast, in die Herrlichkeit, in seines Vaters Haus zum großen Hochzeitsmahl hinaufnehmen und wird noch einmal kurz herabkommen, um sich seinen Brüdern, den 144.000, zu offenbaren. Seht, wie vollkommen die Symbole sind. Natürlich, wir könnten jetzt mit diesem Thema fortfahren, aber wir haben mit Absicht, so Gott uns hilft, die Zeit vom 26. Dezember bis 31. für Bibelstunden und dann für Gebetsstunden und nochmal Gebetsstunden dem Herrn schon im Voraus hingelegt. Und ich hoffe, dass wir es alle tun, damit er zu seinem Rechte kommt. Denn trotz all der Belehrung merken wir doch alle, und wir merken es deshalb, weil wir uns und anderen nichts vormachen, dass wir diese lebendig machende Kraft, dieses göttliche Feuer, diese ursprüngliche apostolische Ausrüstung und Vollmacht mit allem, was dazu gehört, noch nicht in Realität in unserer Mitte erfahren haben. Tropfen der Gnade sind gefallen und wir sind dankbar für alle Gnadenerweisungen Gottes, für jede Seele, die gerettet wurde, für jeden, der geheilt, für jeden, der befreit wurde, sind wir von Herzen dankbar. Wir möchten Gott in keinem Fall verunehren oder gar wehtun, wenn wir auf das große das Gott getan hat, geringschätzig blicken würden. Aber gleichzeitig steht uns doch die neutestamentliche Gemeinde in ihrer ersten Blüte, in ihrer ersten Liebe, in ihrer ersten Hingabe, in ihrer ersten Kraft steht sie uns vor Augen. Und wir haben die Verheißung des Wortes Gottes, dass das Ende dem Anfang wieder gleich werden soll und gleich werden wird. Und weil wir die Botschaft der völligen Wiedererstattung und Zurechtbringung nicht nur theoretisch dem Intellekt nach aufgenommen haben, sondern sie von Herzen glauben, weil sie gemäß der Schrift ist, muss dieser biblische Glaube das göttliche Resultat nach sich ziehen und mit sich bringen, dass wir die Dinge anfassen können, ja, dass wir hören und sehen, dass Gott sein Wort aus Gnaden bestätigt. Jetzt sind wir noch in einem Zustand, wo oft genug Worte und Realitäten nicht übereinstimmen brauchen. Man kann so schnell sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Stimmt das wirklich? Man kann sagen, das göttliche Feuer brennt in mir. Ist das so? Und man könnte fortfahren, den Vergleich zu ziehen. Es muss dahin kommen, dass der Herr die Möglichkeit hat, sich selbst eine Gemeinde hervorzurufen, an der er Freude hat. Eine Gemeinde nach seinem Herzen, nach seinem Willen. Menschen, die nach seinen Wegen fragen und bereit sind, auf ihnen zu gehen. Menschen, die nach seinem Willen fragen und bereit sind, seinen Willen zu tun. Menschen, die von Herzen bekennen, zu glauben, was Gott geredet hat, aber nicht dabei stehen bleiben, sondern darauf warten, mit Sehnsucht darauf warten, zu erleben, was der Herr verheißen hat. Wir sind Gott dankbar für die gewaltige Belehrung. Aber das möchte ich euch hier auch deutlich sagen. Die gesamte Belehrung hätte auf mich niemals den Eindruck machen können oder hätte ihn gemacht, wenn ich nicht in Verbindung mit dem Dienste dieses Gottesmannes die göttliche Bestätigung mit meinen eigenen Augen gesehen hätte. Es war nicht eine neue Lehre oder eine neue Erkenntnis. Es war die alte Lehre der Heiligen Schrift, die Offenbarung, die neue Offenbarung des alten Wortes Gottes und des schon längst gefassten Heilsratschlusses. Und es gefiel dem Herrn, das zu bestätigen, um uns, die wir heute glauben, die Gewissheit zu schenken, dass wir nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt sind, sondern der Herrlichkeit Gottes. Ich möchte dazu vielleicht dieses Wort, das selten gelesen wird, aus Hebräer, dem 2. Kapitel, doch eben noch lesen. Hebräer, Kapitel 2, von Vers 1. Darum müssen wir uns umso fester an das halten, was wir gehört haben, um seiner ja nicht verlustig zu gehen. Denn wenn schon das durch Vermittlung von Engeln verkündete Wort unverbrüchlich war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam die gebührende Vergeltung empfing, wie sollten wir da entrinnen, wenn wir ein so hohes Heil unbeachtet lassen? Dieses hat ja seinen Anfang von der Verkündigung durch den Herrn genommen und ist uns dann von Ohrenzeugen zuverlässig bestätigt worden. Wobei auch Gott noch Zeugnis dafür abgelegt hat, durch Zeichen und Wunder, durch mannigfache Krafttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Ermessen. Es war also nicht nur so, dass einige Leute auftraten und sagten, wir haben es gesehen und wir haben es gehört und jetzt dürft ihr uns schon glauben. Ja, das gehörte dazu. Aber auch Gott bestätigte dieses Wort in seinen Wegen betrachten. Dann war er immer ein Gott, der Wunder getan hat. Nicht, dass wir jetzt den Wundern hinterherlaufen müssen. Kein Mensch, der Gott glaubt und vertraut, der sein Wort in sich aufnimmt und seinen Verheißungen glaubt und vertraut, braucht einem Wunder hinterherzulaufen. Die Zeichen werden uns folgen und nicht wir den Zeichen. So steht's geschrieben und so ist es. Genau wie jedes andere Wort, so muss auch Markus 16 genommen werden, wie es geschrieben steht. Und dort steht beileibe nicht geschrieben, diese Wunder und Zeichen werden vor denen hergehen, die da glauben, sondern diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Ja, der Glaube, den du und ich, den wir in unserem Herzen tragen, muss Gott zur Tat veranlassen. Er kann doch nicht anders, als sein Wort, das wir tragen, und seine Verheißungen, die wir im Glauben aufgenommen haben, zu bestätigen. Und da brauchen wir uns keine Mühe zu machen, um diese Atmosphäre künstlich hervorzubringen. Ich verzichte bis zum letzten Augenblick zugunsten aller anderer, die nicht warten können, auf jede Erfindung oder künstliche Erzeugung irgendeiner Atmosphäre. Ich möchte, dass das Blut und das Wort und der Geist unter denen, die Gott herausgerufen hat, nach Geist, Seele und Leib tätig werden kann. Dass man an uns sehen kann, dass Gott Großes getan hat. Es muss uns einfach folgen. Anders ist es gar nicht möglich. Das ist der große Unterschied. Ich sag's noch einmal. Nicht, dass wir jetzt ein Rennen veranstalten, um diesen Dingen nachzulaufen. Nein, wir würden da weit laufen müssen. Gottes Wort bleibt auch in diesem Punkt wahr. Sie werden denen folgen, die da glauben. Wie steht's um deinen und um meinen Glauben? Abraham hat Gott in der Stunde der Prüfung geglaubt. Haben wir Gott in der Stunde der Prüfung geglaubt? Haben ich und ihr, haben wir glauben können, als das Schwert runterging? Und es schien, als sei alles zu Ende. Was geschah mit Abraham? Er war gehorsam. Und sein Liebstes war auf dem Spiel. Der Sohn, den Gott ihm verheißen hatte, in dem alle Völker gesegnet werden sollten, den soll er jetzt als Opfer darbringen. Dem soll er ein Ende machen mit seinem Schwert. Wir sehen bei Abraham zwei Dinge, die miteinander harmonisch gingen. Glaube und Gehorsam. Ihr Lieben, wollen wir uns gar nichts vormachen. Mit dem Glauben allein laufen viele durch die Welt. Aber sie haben nicht den Gehorsamsweg Gottes beschritten. Der wahre Glaube, der uns durch die Predigt aus dem Worte Gottes geschenkt wird, der führt uns durch die Predigt in dieses Wort hinein und verbindet uns mit dem, der das Wort gesprochen hat. Und dann muss dem Glauben der Gehorsam folgen. Deshalb schreibt auch Paulus im letzten Brief an die Römer, dass er dazu ausgesandt worden war, um Glaubensgehorsam unter allen Heidenvölkern zu wirken. Römer 16 müsste es sein, von Vers 25. Ihm aber, der die Kraft hat, euch im Glauben festzumachen, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen geblieben, jetzt aber bekannt gegeben und auch durch prophetische Schriften nach dem Auftrage des ewigen Gottes bei allen Heidenvölkern verkündigt worden ist. Um Glaubensgehorsam zu wirken, ihm, dem allein weisen Gott, sei durch unseren Herrn Jesus Christus die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Damals hatte die erste Botschaft verkündet durch den ersten Botschafter Paulus, den Gott der Gemeinde gab, damit sie Aufschluss über alle Geheimnisse, über das Geheimnis Christi und seine Gemeinde und was alles noch dazu gehörte, gab. Damals sollte durch die Predigt oder durch die Offenbarung der Geheimnisse, die ewige Zeiten verschwiegen geblieben waren, nicht jemand aufgebläht werden, sondern sie sollten zu Gott geführt werden. Denn das Wort, das von Gott ausgeht, führt uns zu Gott wieder zurück. Und deshalb auch die Bemerkung hier, jetzt aber bekannt gegeben und auch durch prophetische Schriften nach dem Auftrage des ewigen Gottes bei den Heidenvölkern verkündigt worden ist, um Glaubensgehorsam zu wirken. Wir wissen, durch den Ungehorsam kam alle Not, alles Leid über die Erde. Durch den Gehorsam des einen, von dem geschrieben steht, er war gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. So sollen die, die mit ihm gestorben und mit ihm begraben wurden und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind, in die Fußstapfen des Glaubens und des Gehorsams als Erlöste, in die Fußstapfen des Erlösers treten, um seinen Weg gehen zu können. Denn er selber hat ja gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht das, was du und ich als Weg oder Wahrheit bezeichnen, ist es deshalb schon, sondern das, was Gott in seinem Worte so bezeichnet. Machen wir uns darauf gefasst, dass wir in eine Zeit hinübergehen, in der Gott völlige Hingabe, ganzen Gehorsam, ein totales Opfer auf seinem Altar fordert, dass aller Halbheit ein Ende gemacht wird und der Herr wirklich zu seinem Recht kommen kann. ein Zurückbringen nach der ersten Belehrung, zur ersten Liebe, zu den ersten Werken, zu der ersten Kraft, zu der ersten Bestätigung. Alles eins nach dem anderen, zurückbringend in die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wir sollen vollen Anteil an dem haben, was Gott in dieser Zeit tut. Noch schnell zum Ende an das Wort des Anfangs zurück. Hier haben wir es gelesen, mitgelesen in Epheser Kapitel 1, Vers 3. Ein uns allen bekanntes Wort. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art in der Himmelswelt in Christus gesegnet hat. Das ist eine göttliche Tatsache. Durch Golgatha ist der gesamte Fluch von uns genommen worden und der gesamte Segen Gottes auf uns gekommen. Nur hat der Unglaube uns gelähmt und die Zaghaftigkeit und der Ungehorsam und all die Dinge, die uns umgeben haben, um nicht zu sagen, gefangen hielten, anstatt Gefangene Jesu Christi zu sein, sind wir doch oft genug Gefangene der Umstände geworden und gewesen. Und das soll nicht so weitergehen. Wenn wir bereit sind, Gefangene des Herrn zu sein, dann sind wir gleichzeitig Freigelassene des Herrn. Dann dürfen wir die Freiheit der Kinder Gottes erleben. Und diese Freiheit wird immer in den Schranken seines Wortes verlaufen. Es gibt keine Freiheit der Kinder Gottes, die über die Schranken des Wortes nach rechts und nach links hinübergehen würde. Nein, das ist dann deine oder meine Freiheit. Und diese Freiheit, so wie sie uns nehmen, bringt uns in eine Abhängigkeit und in eine Versklavung, ohne dass wir es begreifen, ohne dass wir es merken. Nur in der göttlichen Freiheit, die in den Schranken seines Wortes ist, können wir diese göttliche Autorität durch Glauben und Gehorsam bestätigt sehen und dann erst werden und können uns die verheißenen Dinge nachfolgen, die Gott uns in seinem Wort zugesagt hat. Ich bin voller Zuversicht. Die schlimmste Zeit haben wir zurückgelegt und was vor uns liegt, kann nur noch besser sein und von Gott gesegnet. Wir schauen über die Dinge nicht hinweg, als wären sie nicht gewesen. Aber wenn wir durch Golgatha schauen, dann müssen wir ehrlicherweise zugeben, dass sie dann nicht mehr gesehen werden können, dass sie nicht mehr vor dir und vor mir stehen. Solltest du sie vor dir noch stehen sehen, dann hast du, ich sage das mit Liebe im Herzen, an Golgatha vorbeigeschaut. Dann rühme dich nicht der Erlösung, dann rühme das Blut nicht, wenn du es als ungültig beiseite tust. Wir können nur eins von beiden. Entweder das Erlösungswerk Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, geschehen, als für uns absolut gültig und rechtskräftig betrachten, oder, so wir das nicht vermögen, es eben als nicht rechtskräftig betrachten, das Blut auch für uns außer Kraft setzen, und dann können wir jeden so sehen, wie er vor Golgatha war. Und wo kommen wir dahin? Wir verleugnen das, was auf Golgatha tatsächlich geschah, in der Tat, und besingen es mit schön klingenden Worten. Und der Teufel lacht uns aus und sagt, das könnt ihr noch lange so tun. Ihr habt Golgatha mit menschlichen Maßen gemessen, habt eure menschlichen Gedanken über Golgatha gehabt. Golgatha bedeutet aus göttlicher Sicht den großen, allumfassenden Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit, die Tilgung aller Schuld und Sünde derer, die vor Gott schuldig geworden waren. Wie wollen wir Golgatha sehen? Nur als ein Kreuz und einen Hügel, auf dem es steht, und dann unsere Wege gehen? Oder wollen wir Golgatha von oben aus der Sicht Gottes betrachten? Ich frage euch heute Abend, was dachte sich Gott in dem Augenblick, als das Opferlamm am Kreuz auf Golgatha sein Leben ließ? Was hat Gott sich in dem Augenblick gedacht? Fragen wir uns das heute Abend und fragen wir uns, ob wir dasselbe denken, wenn wir von Golgatha sprechen. Wisst ihr, dass wir uns lang genug betrogen haben, dass unsere Herzen gar nicht bei der Sache waren, dass wir menschlich über göttliche Dinge geurteilt haben und dass wir Gott damit beleidigten und dass er nicht vorwärts gehen konnte mit uns? Das liegt doch nicht an Gott und nicht an seinem Worte, sondern an uns. Was hat Israel tun können, als die Stunde der Befreiung für sie kam? Gott gab eine einzige Anordnung. Jede Familie schlachte ein Lamm und damit ist die Erstgeburt gerettet, sicher und selig. Es kann gar nichts mehr passieren. Was geschah? Gott hatte eine Anordnung gegeben und diese wurde befolgt. Der Würgeengel musste vorüberziehen. All die Opfer, wenn wir im 3. Mose 23 oder andere Bibelstellen lesen, wo Gott doch von all diesen Opfern, von den Festen, von dem großen Versöhnungstag spricht, was hat es uns zu sagen? Was hat es dir, was hat es mir zu sagen? Israel wartete darauf und sie sagten, wir haben gehofft, er würde Israel erlösen. Er hatte Israel erlöst, aber nicht, wie sie es dachten, sondern wie die Schrift es gesagt hatte. Ihr Lieben, wir müssen es Gott gestatten, mit uns einen neuen Anfang zu machen. Und wir müssen einander mit den Augen Gottes betrachten. In jedem ein erlöstes Gotteskind sehen. Es gibt eine Bibelstelle, die steht wohl im Propheten Jesaja Kapitel 42. Wer ist so blind wie mein Knecht und so taub wie mein Bote? Das hört sich im Moment eigenartig an. Ein Knecht des Herrn, er sollte doch zwei offene Ohren haben und er sollte zwei gesunde Augen haben, der sollte alles hören und alles sehen. Eben nicht. Ein Knecht Gottes und ein Kind Gottes sollte Augen verschlossen und Ohren zugestopft haben für alles, was ihn geistlich hindern könnte, aber die Herzensaugen und Ohren geöffnet, um alles zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Wir müssen einmal diesen Unterschied machen können. Wenn wir den nicht machen, werden wir immer wieder zurückgeworfen werden in unserem Glaubensleben und keine rechten Fortschritte machen können. Ich bin nicht mehr bereit, nur noch Predigten zu halten. Ich habe es dem Herrn gesagt, ich bin nicht mehr bereit dazu. Wir müssen uns in einer Notlage erkennen, und wer das nicht erkannt hat, sollte es schnellstens von Gott erbitten. Und dann sollten wir gemeinsam unseren Herzensschrei zum Throne Gottes emporschicken, dass er sich unser erbarme, dass er uns hilft, dass er all dieser Not ein Ende machen könnte. Dabei brauchen wir nicht zu erwarten, dass gleich aus Menschen Götter werden. Wer das von anderen erwartet, der denkt vielleicht an sich selber nicht. Aber eins dürfen wir sagen, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Und ist er eine neue Kreatur, dann kann kein alter Hass und Neid und Mord und Totschlag im Herzen sein. Wenn das Herz neu geworden ist, dann haben wir die Gesinnung Jesu Christi. Dann haben wir Vergebung, Gnade, Heil. Dann ist für uns Golgatha göttliche Realität geworden. Wir müssen den Leib des Herrn unterscheiden. Und der Leib des Herrn ist unanklagbar, unantastbar. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Er kommt viel zu spät. Christus ist hier, so steht es in Römer 8, der sie freigesprochen hat. Wer will Anklage erheben? Er kann erheben, aber das wird nichts nützen. Das nützt gar nichts. Nein, wir müssen ganz einfach all diesen Dingen ins Auge schauen und sagen, treuer Herr, wir haben es gut gemeint. Wir haben dir gedient, soweit wir es konnten. Und wir spüren, dass du mit uns Liebesabsichten hast. Du möchtest mit uns vorwärts gehen. Herr, worin war ich dir ein Hemmnis, ein Hindernis? Womit war ich anderen ein Hemmnis oder ein Hindernis? Und wenn sich jeder dann selber prüft, nicht den anderen, dafür haben wir noch kein Gerät. Und es steht ja auch in 1. Korinther im 11. Kapitel geschrieben, ein jeder aber prüfe sich selbst. Und wenn wir so mit uns ins Gericht gehen, oh, dann haben wir genug. Dann haben wir genug. Und wer es nicht hätte, der soll sich heute Abend sagen lassen, dass ihm durch den Geist Erkenntnis der Sünde noch nicht geschenkt worden ist. Der gerechteste und unfehlbarste Mensch auf Erden, so er in die Gegenwart Gottes kommt, dem vergeht alles. Er weiß nicht mehr, was oben und unten ist oder rechts noch links. Er wird ausrufen müssen wie Jesaja: Mein Gott, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volke von unreinen Lippen in der Gegenwart Gottes. Ich meine, wenn wir selber in die Gegenwart Gottes kommen, dann sehen wir keinen anderen mehr. Dann sehen wir den allmächtigen Gott, dem wir gegenübergestellt sind. Dann sehen wir das Lamm Gottes, das am Kreuz auf Golgatha absolut für alle und das einmal für immer. Christus kommt nicht noch einmal, um sein Blut zu vergießen. Er hat das Werk der Erlösung vollbracht, hat den Preis bezahlt, hat den Fluch, den das Gesetz auf uns gebracht hatte, auf sich genommen und den Schuldschein zerrissen und an das Kreuz geheftet und alle Satans Macht besiegt und darüber triumphiert, ist hoch über alle Himmel hinaufgestiegen und hat sich dort zu Rechten der Majestät Gottes gesetzt und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt haben wird. Was Gott übermorgen tun wird, das hat er schon auf Golgatha getan. Was in Offenbarung 19 steht oder 11 oder wo immer stehen mag, bei Gott ist der gesamte Heilsratschluss. Und dieser gesamte Heilsratschluss hat doch zum Kernpunkt die erlöste Gemeinde, oder sehe ich das nicht richtig? Wäre der gesamte Ratschluss Gottes ohne dieses Herzstück, ich nenne es mal Herzstück heute Abend, ohne dieses Herzstück, nämlich die Braut des Lammes, was nützt mir da ein Paradies, ein neuer Himmel, eine neue Erde, wenn nicht der Bräutigam unserer Seele eine Braut hätte, für die er am Kreuz auf Golgatha starb, um sie für sich zu erlösen, die dann aus ihm herausgenommen wurde. Was nützte uns die gesamte Offenbarung, all die Kapitel und alles, was darin geschrieben steht, und das gesamte Wort Gottes, Alten und Neuen Testaments, wenn wir, du und ich und alle Gotteskinder mit uns, nicht wüssten, dass wir als Erlöste das Herzstück dieses göttlichen Heilsplanes bilden. Christus ist nicht gestorben, damit Erdbeben geschehen und damit Katastrophen kommen und damit Krieg und damit viele Dinge sich erfüllen. Christus ist gekommen, um sein Leben, um sein Blut als Lösegeld hinzugeben. Und wir dürfen uns einander zurufen. Auch wir waren in ihm, als er auf Golgatha starb. Viele stoßen sich an dem Wort im Johannesevangelium im 17. Kapitel, wo der Herr sagt, verherrliche mich mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt gegründet war. Oh, für uns ist das doch kein Stolperstein, denn auch wir sind in ihm vor Grundlegung der Welt von Gott erwählt worden. Wir waren in ihm, wir sind aus ihm herausgenommen worden, wie Eva aus Adam herausgenommen wurde. Und wir werden ihm zugeführt werden. Und wenn wir ihn sehen, wie er ist, dann werden wir ihm gleich sein. Erlösung ist Erlösung. Und das ist ein vollbrachtes Werk Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich möchte nicht, dass irgendjemand bei sich selber denkt, du verkündigst die Sache ja sehr einfach. Wehe mir, wenn ich dieses große Werk Gottes so kompliziert mache, dass Menschen daran vorbeigehen und sich abmühen, um das Ziel zu erreichen und dann irgendwann am Ende zugeben müssen, dass all ihre Versuche zum Scheitern verurteilt waren. Versuch's doch gar nicht. Nimm es doch einfach an, als ein Gnadengeschenk deines Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann begreifen wir auch das Wort, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Warum werden wir nicht froh? Warum wird unser Glaube nicht zur Siegeskraft? Weil wir nicht aus göttlicher Sicht unsere eigene vollkommene Erlösung gesehen und im Glauben aufgenommen haben. Erst dann, wenn wir begriffen haben, dass Gott ja wirklich ein für alle Mal alles getan und vollbracht hat, um sich ein Volk als Eigentum zu erlösen. Und dass wir in diese erlöste Schar mit hineingezählt werden dürfen. Wenn Gott uns durch seinen Geist die Gewissheit ins Herz gibt, dann möge er auch mit der Kraft seines Geistes auf uns herabkommen und uns sein Siegel geben als göttliche Bestätigung, dass das Blut des Lammes diese göttliche Wirkung in deinem und in meinem Leben vollzogen hat. Möge der Herr uns alles segnen. Er gab sein Wort nicht, um uns herunterzudrücken. Nein, er will uns heute zurufen. Ich habe dich erlöst und bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wir sind sein für Zeit und Ewigkeit. Herrliches Golgatha. Da denke ich nicht nur an den Hügel, den ich schon öfters gesehen habe. Da denke ich an das, was mein Erlöser für mich dort getan hat. Und dann bricht jedes Herz. Dann werden wir geschmolzen in der Gegenwart Gottes. Und wir sagen, treuer Herr, was hast du an mir oder in mir gesehen, um meine zu gedenken? Wollen wir ihn nachher danach fragen? In jedem Fall hat er uns gesehen. Und nicht nur gesehen, ersehen, erwählt, herausgerufen und im Voraus dazu bestimmt, seine Herrlichkeit zu schauen. Das, was wir in Offenbarung 19 lesen, kann ohne uns gar nicht Realität werden. Wir möchten singen, wenn dort gesungen wird, und spielen, wenn dort gespielt wird, und am Hochzeitsmahl teilnehmen, wenn es stattfindet. Und Gott wird uns die Gnade und die Kraft dazu schenken. Ich glaube es einfach. Ich glaube es nicht leicht. Ich glaube es, weil Gott mich dazu zwingt, zu glauben, was er in seinen Worten gesagt hat. Und ich möchte nichts in Frage stellen, indem ich meine eigenen Gedanken irgendwie geltend machen möchte. Ich muss mich daran gewöhnen, die Sprache Gottes in allem zu sprechen, zu sagen, was er gesagt hat, und es so zu glauben. Er ist bereit, es zu bestätigen. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Vielleicht singen wir den Chorus: So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden frei,
im Glauben.
So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden.
Herrliches Golgatha.
Herrliches Golgatha. Herrliches Golgatha. Meine Schuld ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Herrliches Golgatha. Herrliches Golgatha.
Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir, dass du uns Golgatha durch den Geist verklärst, dass wir das Opferlamm, das für unsere Sünden dargebracht wurde, im Geiste sehen. Ach Herr, wir beten dich an. Wir möchten das vollbrachte Erlösungswerk nicht gering schätzen, es auch nicht außer Kraft setzen, sondern für unser Leben im Glauben annehmen. Treuer Heiland, die Frage der Schuld ist längst beantwortet. Die Frage der Vergebung ist längst geklärt. Du warst verwundet um unsere Sünden willen, geschlagen und gemartert um unsere Krankheit willen. Die Strafe war auf dich gelegt. Herr, schon der Prophet Jesaja hat es in der Vergangenheitsform ausgesprochen, 800 Jahre, ehe es geschah. Treuer Herr, du bist ein wahrhaftiger Gott. Du hast einen wunderbaren Plan gefasst vor Grundlegung der Welt. Das Kernstück, das Herz, das Innerste dieses deines Planes ist deine erlöste Braut. Treuer Herr, wir danken dir in dieser Abendstunde von ganzem Herzen. Ja, dein Herzblut ist geflossen, um das Herzstück des Erlösungsplanes freizukaufen. Herr, wir bekennen heute mit unserem Munde, dass wir von Herzen glauben, dass das Lamm Gottes uns erlöst hat. Nicht mit Gold und nicht mit Silber, sondern mit dem kostbaren, teuren und heiligen Blute des Gotteslammes ist unsere Schuld bezahlt, unsere Sünde vergeben und unsere Seele erlöst worden. Wir danken dir dafür. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Treuer Heiland, wir bitten dich noch um mehr. Oh, dass wir von allem befreit würden, was in dieser Befreiung enthalten ist. Von allem erlöst, was in der Erlösung enthalten ist. Von allem geheilt, was darin enthalten ist. Herr, dass diese Erlösung nicht als Lehre, sondern als erlebbare, göttliche Realität in unserem Leben offenbar werden könnte, zur Ehre und zum Preise deines wunderbaren und heiligen Namens. Herr, ich danke dir, du bist gegenwärtig. Es scheint, als möchtest du deinen Sieg über dein Volk ausrufen und uns wissen lassen, dass wir überwinden können, weil du überwunden hast. Oh, wir danken dir und wir preisen dich. Du bist uns nahe. Halleluja, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Heiland, öffne unsere Herzen. Ins Augen, dass wir aus deiner Sicht heute Abend Golgatha und uns jeder jeden durch Golgatha sieht. Und dann sehen wir nur noch Menschen, die sind weißer als der Schnee, gewaschen, gereinigt, geheiligt durch das Blut, durch das Wort und den Geist. Halleluja. Treuer Herr, und so wir unsere weißen Kleider auf irgendeine Weise befleckt haben, so bitten wir dich hier und heute, möge das Blut des Lammes noch einmal weißer waschen als der Schnee. Noch bist du hoher Priester, und das Blut spricht für uns besser als das Blut Abels. Herr, wir danken dir. Verkläre uns die Erlösung, damit wir als die Erlösten unseren Stand vor dir entsprechend deinem Worte an- und einnehmen können. Lass uns nicht länger ein Spielball von diesen und jenen Einflüssen sein, sondern stelle uns unter deinen göttlichen Einfluss und übe du Bestimmungs- und Vollstreckungsrecht über uns allen und mit uns allen aus. Herr, hier sind wir und danken dir aus der Tiefe unserer Herzen. Noch einmal bitte ich dich darum, verkläre mir und uns allen das, was auf Golgatha wirklich geschah. Lass uns diese göttliche Realität für unser persönliches Glaubensleben mitnehmen und wirke den nötigen Gehorsam in uns allen, dass Glaube und Gehorsam gepaart werden und dass dadurch diese Auslöse kommen kann, dass deine Kraft offenbar wird und du dein Wort bestätigen kannst durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Beginne heute, beginne jetzt. Herr, wir sind in Not, sonst würden wir nicht zu dir schreien. Wir haben begriffen, dass wir so nicht weitergehen können. Wir brauchen dich. Komm uns zu Hilfe. Und wir danken dir, dass du es tun wirst. Schicke einen Notschrei über uns, ohne dass wir uns anstrengen müssten. Ja, dass wir uns anstrengen müssten, wenn wir ihn zurückhalten wollten, aber nicht mehr könnten. Nimm die Schmach von deinem Volke. Nimm alles hinweg, was dir im Wege steht. Und ich bin überzeugt, du wirst keinen Gläubigen wegnehmen. Du wirst nur alle Hindernisse wegnehmen, die den Gläubigen im Wege stehen. Halleluja! Preis und Ehre sei dir. Treuer Gott, in deiner heiligen Gegenwart glaube ich aufgrund des Wortes Gottes, dass du eine Gemeinde haben wirst, und zwar jetzt am Ende, wie sie damals am Anfang war, voll zurückerstattet in Lehre und Leben, in Vollmacht und alles, was dazu gehört, an Bestätigungen, die wir aufgezeichnet finden. Habe Dank, dass es Licht wird. Habe Dank, dass du dich zu uns neigst. Habe Dank, dass du mit uns redest. Und wir danken dir auch dafür, dass du Glauben und Gehorsam in uns gewirkt hast. Dein Wille geschehe in meinem Leben und in unser aller Leben. Dein Wille geschehe mit deiner Gemeinde und in deiner Braut. Wir danken dir, dass du es tun wirst, ohne eigene Vorstellungen, ohne eigenes Konzept. Vertrauen wir uns dir an, du treuer Herr. Nimm uns neu hin und offenbare uns neu, was für uns schon längst geschah. Versetze uns in den Zustand, den du für uns auf Golgatha möglich gemacht hast. Herr, das erbitte ich für mich und für all meine Brüder und meine Schwestern, hier und an allen Orten. Du kennst sie mit Namen und weißt, wo sie wohnen. Dir danken wir auch für die Endzeitbotschaft, für das geoffenbarte Wort in dieser Zeit, für die Salbung deines Geistes, die uns in alle Wahrheit geführt und darin erhalten hat, habe von Herzen Dank. Ich spüre, dass du uns nahe bist. Halleluja. Du hast mit uns geredet und immer mehr und mehr. Verstehen es durch Offenbarung des Geistes in ihrem Herzen, dass Gott uns nichts anrechnen kann, weil alles auf eine Rechnung gesetzt wurde und ist beglichen worden. Halleluja! Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, geliebter Heiland, hilf einem jeden. So ist uns geholfen. Verkläre uns dein Wort und dein Erlösungswerk, dass wir's aus göttlicher Sicht sehen. Ich danke dir, dass du dein Volk auf Erden hast und dass es dein Wort hört und als geistige Speise aufnimmt, nicht nur belehrt wird, sondern auch gespeist wird. Ihr seid dann Preis, Ruhm und Ehre in Ewigkeit. Amen.